Heute bei «Apropos» El Niño. Die Schweiz und unsere Nachbarinnen und Nachbarn ist gerade ziemlich wetteraffin. Das hat nicht nur mit den außergewöhnlich frühen Hitzetagen zu tun, sondern auch mit El Niño. Das Wetterphänomen beschäftigt Klimatologinnen und Meteorologen schon seit ein paar Monaten. Das Phänomen El Niño tritt alle paar Jahre auf und könnte dieses Jahr so stark werden wie noch nie. Jetzt hat der El Niño offiziell angefangen und er könnte sogar unseren Schweizer Sommer ziemlich auf den Kopf stellen. Was heisst das? Wer wird den El Niño wie spüren? Vor allem hier in der Schweiz. Die Antworten darauf hat Martin Steinegger, Wissensredaktor mit Schwerpunkt Wetter und Klima und heute zum ersten Mal Gast in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hallo Martin.
Hallo Alex.
Sag mal, wenn man hauptberuflich den ganzen Tag Wetterdaten studiert, wie sehr kann sogar die Eichensitzung wieder mal vom falschen Fuß verwischen?
Sehr stark. Das ganze Tag Wetterkarten studieren nützt einem speziell bei den Gewittern nur bedingt etwas, weil die sind halt so chaoten. Haben wir jetzt vor ein paar Tagen wieder gesehen, übrigens in der Stadt Zürich, wo es sehr ein starkes Gewitter gegeben hat, wo mich komplett auf dem falschen Fuß verwischt hat. Also ich hätte das nicht so gesehen in dieser Heftigkeit. Aber das ist ja auch schön am Wetter. Also es ist immer wieder etwas Neues und es überrascht einen und es verändert sich immer.
Und wenn man über Wetter schreibt, dann ist die Aufmerksamkeit immer sehr hoch, weil es interessiert einfach alle, wie das Wetter ist.
Hey, offensichtlich, ja. Es kommt wirklich auf das Wetter drauf an, auf die Art des Wetters. Es gibt spannenderes und weniger spannendes Wetter. Aber ich glaube jetzt speziell, wenn es wirklich klopft und tätscht, dann ist das extrem, ja. Und es ist auch irgendwo verständlich.
Mhm. Ja. Wenn es so tagelang heiß ist, wie jetzt die letzten Tage, ist das für die meisten ja eher so ein bisschen nervig. Irgendwann haben sie genug davon. Für dich ist es vermutlich das Gegenteil.
Jein. Also ich habe eigentlich gerne beim Wetter, wenn etwas läuft. Also wenn es irgendwie spannend ist. Darum Gewitter finde ich wesentlich spannender als Hitze. Hitze ist halt wirklich so, du stehst auf am Morgen, es ist heiß und tüppig, am Nachmittag ist es sonnig und heiß und tüppig, dann gehst du am Abend ins Bett und es ist immer noch heiß und tüppig und zur Nacht ist es auch heiß und am nächsten Tag das Gleiche und wieder und wieder und wieder. Und das ist ja eigentlich relativ monoton. Also klar, wenn man es so ein bisschen in einen Klimakontext einreiht und schaut, wie heiß ist es im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten, dann ist es spannend. Aber ist jetzt nicht meine Lieblingswetterlage.
Wir reden in dieser Folge über den El Niño, ein Wetterphänomen, das irgendwie recht schwer zu greifen ist. Das wirst du heute ändern. In einem Satz, was ist El Niño?
Ja, das lässt sich sogar in einem Satz, glaube ich, erklären. Und zwar, El Niño ist eigentlich nichts anderes als die Veränderung vom oberflächennahen Meerwasser in einem bestimmten Bereich vom tropischen Pazifik. Derzeit. Tönt mega einfach.
Ein bisschen mehr Sätze noch.
Tönt mega einfach, hat aber natürlich enorme Konsequenzen. Also nicht nur im Pazifik, sondern global. Man muss es vielleicht noch ein bisschen eingrenzen. Also der Bereich im Pazifik, das fängt so vor der Küste von Peru und Ecuador an und zieht sich dann so ein bisschen wie einem unsichtbaren Fädeli am Äquator entlang Richtung Asien. Und also auf halbem Weg zwischen den beiden Kontinenten ist eigentlich die Region, die relevant ist für das Phänomen El Niño. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, um zu verstehen, warum so eine relativ banale Temperaturveränderung wichtig ist, ist natürlich, unser Planet besteht aus Wasser, oder? Der grösste Teil. Also wir sind umgeben von riesigen Ozeanen. Und was in dem Wasser passiert, sei es Temperatur, sei es Strömungen, das ist extrem relevant für Prozesse in der Atmosphäre. Also fürs Klima und fürs Wetter. Das heisst, so eine relativ banale Temperaturveränderung wirkt sich eben massiv aus.
Und der El Niño, der hat offiziell angefangen, der hat aber jetzt nichts direkt zu tun mit den Hitzetagen, die wir erlebt haben.
Nein, also Klimatologen, Klimatologinnen gehen eigentlich davon aus, dass der El Niño wirklich richtig wirksam wird, erst so ab Mitte Juli. Was wir jetzt haben, ist einfach wirklich eine relativ markante, aber eigentlich eine klassisch ausprägte mitteleuropäische Hitzewelle, die aber wahrscheinlich keinen direkten Zusammenhang hat mit dem El Niño.
Wie entsteht er denn genau? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, kannst du noch ein bisschen mehr ausführen?
Also es gibt eigentlich in dem tropischen Pazifik, wo wir davon geredet haben, oder? Es gibt so drei Aggregatzustände, bezogen jetzt auf die Temperatur vom Meerwasser. Oder? Es gibt einen Normalzustand. Und der Normalzustand ist eigentlich dann erreicht, wenn das pazifische Meerwasser so eine Durchschnittstemperatur hat, wie sie im Schnitt so, ja, über einen längeren Zeitraum eigentlich auftritt. Da reden wir von vielleicht 6, 7, 28 Grad, klassisches tropisches Wasser. Wenn es wärmer ist als der Durchschnitt, dann reden wir vom El Niño. Und dann gibt es nochmal eine dritte Phase oder einen dritten Zustand. Das ist, wenn das Wasser kälter ist als in dem langjährigen Durchschnitt. Und das ist die La Niña. Also das ist dann sozusagen das exakte Gegenteil. In den letzten paar Jahren haben wir eher La Niña gehabt und jetzt kippen wir eben eigentlich in den El Niño rein.
La Niña, also das muss man jetzt erklären.
Ja, La Niña ist das Gegenstück zu El Niño, ist das Gegenteil. El Niño ist der Junge, also männlich übersetzt aus dem Spanischen. Und La Niña ist einfach das weibliche Gegenstück dazu, also das Mädchen. Und La Niña ist eben, während El Niño der Wärmung ist im Vergleich zum Normalzustand im Pazifikwasser, ist La Niña das Gegenteil, also die Abkühlung von dem Wasser.
Seit wann gibt es denn den El Niño? Also seit wann und wie oft taucht er auf?
Vermutlich gibt es den El Niño schon so lange, wie die Kontinente auf der Erde in dieser Anordnung vorhanden sind. Also das ist ein mutmaßlich ein sehr altes Phänomen. Erforscht ist es so seit etwa den 20er, vielleicht den 30er Jahren. Also die hat man so ein bisschen angefangen, das feststellen, was dort passiert mit dieser Veränderung von dieser Wassertemperatur. Und wirklich Daten zum El Niño hat man vielleicht jetzt seit etwa einem halben Jahrhundert, 50, 60 Jahre. Also es ist ein relativ gutes Erforschungsphänomen, aber natürlich nicht über einen extrem langen Zeitraum hinweg.
Und kommt er quasi regelmässig in den Abstand oder willkürlich?
Die Forschung geht davon aus, dass so alle 3 bis 5 Jahre, dass wir in eine Linio-Phase hineinkommen. Eben, sonst zwischendurch sind wir in der La Niña, also im Gegenteil, oder in einer neutralen Phase. Und etwa alle 3 bis 5 Jahre laufen wir in einen El Niño rein. Und etwa alle 10 Jahre, vielleicht alle 20 Jahre, gibt es einen sehr starken El Niño. Also der letzte sehr starke El Niño war zum Beispiel 2015, 2016. Also es wäre gerade etwa 10 Jahre her.
Hätten wir darüber, wie man den spürt? Also welche Regionen werden jetzt El Niño dieses Jahr, wo wir neben wie der Hand am stärksten spüren?
Vielleicht muss man noch ganz kurz erklären, was eigentlich dann passiert, wenn der El Niño eintritt. Oder? Weil der El Niño hat ja wirklich recht starke Auswirkungen aufs Klima und aufs Wetter. Und der Ursprung des El Niño ist eigentlich, dass über dem östlichen Pazifik, also namentlich eigentlich vor der Küste von Südamerika und Mittelamerika, es eine Veränderung gibt von dem Windsystem. Also normalerweise im Neutralzustand haben wir dort ein Hochdruckgebiet und das führt dazu, dass Wind einerseits von Nordosten her und andererseits von Südosten her Richtung Äquator weht. Das ist der sogenannte Passatwind. Und der Passatwind, der treibt extrem viel Feuchtigkeit vor sich her und die Feuchtigkeit, die wabert dann so Richtung Asien und über die südostasiatischen Inseln, also so Indonesien, Malaysia, Thailand, Norden von Australien, steigt das auf. Es bildet sich dort ein relativ grosses tropisches Tiefdruckgebiet und es regnet, wie verrückt, oder? Und dann in dieser Zirkulation schwappt die Luft dann in der höheren Luftschicht wieder zurück auf Südamerika, sinkt wieder runter und dann gibt es dort eben eigentlich das Hochdruckgebiet. Und die Zirkulation, das Zirkulationsmuster, wie gesagt, hat eigentlich 2 wesentliche Auswirkungen. Einerseits ist es relativ trocken über Südamerika im Normalzustand, es ist extrem feucht über die südostasiatischen Inseln, also eben so Indonesien, Regenwald, das ist klar das Bild, das man eigentlich so ein bisschen davon hat. Oder? Und was jetzt bei El Niño passiert, ist eigentlich, dass er durch die Abschwächung von dem System kommt das Zirkulationsmuster so ein bisschen zum Erliegen, respektive es schwächelt, oder wenn der El Niño sehr stark ist, dann kann das komplett zusammenbrechen oder sogar sich umkehren. Also eigentlich, es ist dann nicht mehr feucht und nass über Südostasien, sondern es ist dort heiß und trocken. Mhm. Und es ist nicht mehr trocken dort, wo es eigentlich sollte trocken sein, also eigentlich in diesen Wüstengebieten von Südamerika, sondern dort wird es nass und es regnet. Also es findet eigentlich wie eine Umkehrung von dem normalen herkömmlichen System statt.
Und was heisst das für die Länder selber, für die Bevölkerung, für die Umwelt?
Ja, das hat massive Auswirkungen. Also vor allem bei einer starken El Niño, wo wir jetzt eigentlich ein bisschen darauf zugehen, bedeutet das natürlich einfach, musst du dir das so vorstellen, oder? Bei uns, wir haben so einen gewohnten Wetterablauf. Im Winter irgendwann kommt es vielleicht mal schneien und es regnet und es ist ein bisschen kühl und im Frühling wird es wärmer. Und wenn wir jetzt das einfach wieder umstellen, man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Und für die Leute dort ist das genau das, oder? Also jemand, der in Indonesien lebt oder auch in Malaysia und darauf angewiesen ist, dass er während der Regenzeit genug Niederschlag bekommt, um seine Felder zu bewirtschaften oder wegen Trinkwasser, der hat plötzlich kein Wasser mehr und lebt in einer Dürresituation. Und andererseits gibt es ganz verrückte Sachen, eben zum Beispiel dann in den Regionen, wo es normalerweise heiß und trocken ist, dass x-fach an Niederschlag abkommt, dass es Überschwemmungen gibt. Mhm. Und auf das sind die Leute natürlich nicht gefasst in diesen Regionen.
Ist das auch ein Grund, warum man jetzt sehr viel von dem El Niño redet? Es gibt Warnungen, es gibt Medienberichte. Also versucht man eigentlich genau die Länder auf das vorzubereiten?
Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Ich denke, dass er jetzt so in den Schlagzeilen ist, ist wirklich auch dem zu verdanken, dass er einfach sehr, sehr stark wird sein. Das heisst, all das, was wir jetzt vorher besprochen haben, die Auswirkungen, oder? Die werden mutmaßlich noch wesentlich stärker auftreten. Und sie werden eben mutmaßlich, und das ist auch wieder bei einem sehr starken El Niño der Fall, sich nicht nur auf den Pazifik beschränken, sondern sie gehen dann eben über die Pazifikregion raus. Also es sind dann auch andere Länderregionen betroffen, Afrika zum Beispiel, wo in der Vergangenheit unter starken El Niños extrem gelitten hat, weil halt dort einfach auch die Infrastruktur, also wenn es dort Überschwemmungen und Dürren gibt, dann potenziert das einfach die Wirkung, die du ohnehin hast. Und dann wird es eigentlich noch schlimmer, oder? Und vielleicht muss man auch sagen, starken El Niño, dass man das ein bisschen einordnet, oder? Von diesem Messwert her. Wenn es 1 bis 2 Grad wärmer ist in dem pazifischen Meerwasser als im normalen, also im Durchschnitt, redet man so ein bisschen von einem normalen El Niño. Wenn es über 2 Grad Abweichung gibt, dann haben wir einen starken El Niño. Und bei über 3 Grad kommt dann eben der sogenannte Super El Niño ins Spiel, wobei eben die Forschenden haben den Begriff nicht so gern, weil der ist ein bisschen plakativ. Mm. Die Medien finden den super oder Super El Niño. Aber dann haben wir wirklich einen sehr intensiven El Niño und so einen starken, den haben wir letztes Mal wirklich, wo dann über 3 Grad gegangen wäre, das war 1997, 1998 der Fall gewesen.
Und mit dem rechnen wir jetzt wieder?
Von dem geht man jetzt aus. Jetzt sind wir bereits bei etwa 1 Grad über dem Durchschnittswert und so August, September werden wir dann irgendwo bei 2 Grad sein. Es ist also gut möglich, dass wir im Herbst dann sogar eben über 3 Grad drüber gehen. Und dann wäre es tatsächlich ein super El Niño. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gemäss den Forschenden, die sich mit dem befassen, sind vor allem in Nordamerika, also das ist die nordamerikanische Wetterbehörde, die dort federführend ist, dort schätzt man die Wahrscheinlichkeit relativ hoch für so einen super El Niño.
Und wie lange könnt ihr anhalten? Es klingt nicht nach einem Sommerphänomen.
Nein, es ist eigentlich ein relativ langes Phänomen. Also ein starker El Niño, wir sehen es jetzt in dem Fall, der fängt eigentlich meistens so im Verlauf vom Frühling an mit den Vorzeichen. Da merkt man aber noch nicht so wahnsinnig viel davon, haben wir vorher gesagt, oder? Also es braucht immer so ein bisschen eine Anlaufzeit, bis er sich dann wirklich bemerkbar macht. Und in der Regel erreicht er seinen Höhepunkt um Herbst-Weihnachtszeit. Auch da sind wir wieder beim Namen, oder? Der El Niño ist ein Christkind, oder? Passt auch wieder. Und dann zieht er sich oft eigentlich bis weit ins nächste Jahr rein. Also es kann sein, dass das bis in den nächsten Frühling, allenfalls sogar bis in den Frühsommer reingeht. Also das ist ein langes Phänomen, ist ein hartnäckiges Phänomen und je länger oder je stärker das es halt ist, desto länger kann es auch gehen.
Machen wir kurz einen Schritt weg. Extremwetterereignisse, die nehmen wegen dem Klimawandel zu. Das haben wir auch hier bei «Apropos» schon mehrmals besprochen. Wie ist das beim El Niño? Also wird er durch den Klimawandel verstärkt?
Es ist sogar eher umgekehrt. Also der El Niño verstärkt den Klimawandel. Also das ist noch ein interessantes Phänomen. Experten oder Expertinnen gehen davon aus, dass der El Niño die globale Durchschnittstemperatur etwa um 0,2 bis 0,3 Grad kann aufdrücken kann im Verlauf eines Jahres. Das tönt nach mega wenig, oder? Jetzt sind wir wieder in dem, was wir vorher geredet haben. Das sind kleine Zahlen, oder? Aber in einer grossen Skala gemessen ist das viel, oder? Und wir haben ja ohnehin bereits eigentlich, ich sage jetzt, die herkömmliche Klimaerwärmung. Und wenn so ein El Niño-Phänomen obendrauf kommt, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die sowieso vorhandene Klimaerwärmung, die ja größtenteils vom Mensch verursacht ist, eben durch das Phänomen nochmal eigentlich getoppt wird. Also wir haben eigentlich noch eine Verstärkung von der Klimaerwärmung. Also die Wechselwirkung, die ist da.
Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Extremwetterereignisse erlebt. Gibt es denn eins, das sich so eindeutig auf El Niño zurückführen
lässt? Also es gibt einen ganzen bunten Strauß, der sich sehr, sehr eindeutig lässt, auf das zurückzuführen. Also wir können zum Beispiel anfangen bei im Jahr 2016, das war der letzte starke El Niño. Dort haben wir extreme Dürre in Äthiopien und am Horn von Afrika, wo Millionen von Menschen darunter gelitten haben. Es kippt dann aber auch das Gegenteil. Das ist auch in Afrika. Das ist im Jahr 2000, wo wir eine El Niño hatten, wo es Überschwemmungen gab in Mosambik. Ich glaube, mit über 800 Todesopfern. Was auch sehr markant ist, sind natürlich wirklich die Trockenheit und die Dürrefolgen über der südostasiatischen Inselwelt, oder? Also da haben wir 2015, 2016 Malaysia, Indonesien, Thailand. Da hat es Torfwaldbrand gegeben im Regenwald. Also da haben wirklich die Regenwälder brennt, weil das so trocken war. Und das hat extrem viele Auswirkungen. Es hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Also es gibt Ertragseinbussen. Dort haben wir zum Beispiel die Situation gehabt, dass die weltweiten Palmölpreise sind gestiegen durch das, oder? Also weil das einfach so einen negativen Impact gehabt hat. Und auch haben wir schon darüber geredet, Auswirkungen auf Fischerei in den Gebieten, wo plötzlich das Wasser eine andere Temperatur hat. Plötzlich verschwinden die Fischschwärme, die man normalerweise hat.
Die gehen dann in kältere Gewässer?
Die ziehen sich zurück in kältere Gewässer oder suchen sich eigentlich wieder sozusagen den Lebensraum, wo sie sich gewöhnt sind. Und die Fischer können dann nicht bis in die Antarktis nachfahren, dann, sondern sie sind eigentlich darauf angewiesen, dass das dort ist. Was noch eine markante Auswirkung ist, finde ich noch spannend, also es ist immer in diesen Extremgebieten, oder? In Chile 2015 hat es in Antofagasta, das ist in der Atacama-Wüste, das ist eine der trockensten Regionen der Welt, dort regnet es normalerweise nie, oder? Dort hat es über 20 Liter pro Quadratmeter geregnet innerhalb von 12 Stunden und das hat den Niederschlägen entsprochen, die normalerweise innerhalb von 7 Jahren dort runterkommen.
Also das, Atacama, wie ist
das? Das ist in Peru, eigentlich an der Küste. Oder? Das ist eben die trockene Region, wo das Ganze eigentlich seinen Ursprung nimmt. Ein bisschen, oder? Aber die Zahl zeigt das so ein bisschen, oder? Wie gross der Schiff, wie gross die Veränderung ist und wie gross die Auswirkungen sind global, oder, von diesem Phänomen.
Und doch irgendwie sind wir es uns langsam aber sicher gewohnt. Man hat das Gefühl, fast jeden Monat gehört man von einem neuen Rekord, von Extremwetterereignissen, die sich ereignen. Sind Menschen vielleicht auch langsam ein bisschen abgestumpft gegenüber so Phänomenen?
Das ist durchaus möglich. Also ich spüre das auch manchmal ein bisschen anhand von den Reaktionen von der Leserinnen und der Leser. Oder? Man hat so ein bisschen, jetzt wieder einen Rekord. Und es sind dann auch die Kommentare, die kommen, oder? Ihr messet euch einfach viel mehr als früher und jetzt haben wir wieder einen neuen Rekord gefunden. Aber man muss halt einfach schon konstatieren, also mit der Klimaerwärmung, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen im Rahmen von dieser Hitzewelle, es gibt einfach auch mehr Rekorde. Weil wir leben in einem anderen Klima als noch vor 40, 50 Jahren. Es hat sich verändert. Und was wir sehen, ist eine Zunahme von Extremen. Oder vor allem extrem hinsichtlich von der Wärme, weniger von der Kälte. Das ist bei uns sehr ausgeprägt. Winter werden milder, oder? Aber extrem im Sinn von Hitze, auch extrem im Sinn von sehr hohen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit. Das sind Auswirkungen vom Klimawandel und das sind nicht Erfindungen, sondern das sind effektive Rekorde, die halt einfach aufgestellt werden. Und das merken wir auch. Sie werden eigentlich in immer kleineren Zeitabständen aufgestellt. Und der El Niño ist halt wieder ein Faktor mehr, wo das wird verstärken, wo jetzt kommt. Es gibt ja auch Experten, die auch davon ausgehen, dass das Jahr 2027 darum mit relativ höherer Wahrscheinlichkeit wird das heißeste seit Messbeginn werden.
Die Abgestumpftheit, ich frage auch darum, weil es ein bisschen um Vorbereitung geht. Also können sich überhaupt Behörden und Menschen jetzt irgendwie vorbereiten auf den El Niño, gerade die, die mutmaßlich besonders stark werden betroffen sind?
Ja, ich denke, es ist halt auch da wieder, oder? Das Problem ist immer die Optik, die man einnimmt. Wenn man jetzt das aus unserer Warte anschaut, wir in der Schweiz, wir verfügen über die Mittel und Möglichkeiten, um uns bis zu einem gewissen Grad an solche Sachen anzupassen, oder? Leider ist es aber so, dass halt in den Regionen, wo der El Niño sich am stärksten auswirkt, also namentlich, wenn wir jetzt Afrika nehmen, oder auch Asien vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen weniger stark, aber auch dort, ja, dort sind wir ein bisschen in einer anderen Ausgangslage. Dort fehlen vielleicht ohnehin auch ein bisschen die Mittel im Normalfall, dass das so durchs Band funktioniert, um auch Wetterschäden abzuwenden. Und wenn dann so ein El Niño kommt, ja, also sich darauf einstellen, würde ich jetzt mal behaupten, bedingt, weil es halt auch ein chaotisches System ist und weil man nicht so genau weiss, ob es dann wirklich auch so kommt. Es muss nicht zwangsläufig so sein, dass es zu Überschwemmungskatastrophen kommt in solchen Gebieten. Das ist ein bisschen das Gemeine daran, oder, vom Wetter. Es kann dann halt auch sein, dass es vielleicht dann dort nicht passiert, sondern noch mit anders. Darum, ja, dass sich darauf einstellen. Ich glaube, was man machen kann und was ja auch passiert ist, dass man die Länder, die am stärksten betroffen sind, unterstützt. Auch von westlicher Seite her, indem man dort halt auch schaut, dass diesen Menschen geholfen wird, wenn es ganz schlimm wird.
Hier in der Schweiz sind wir ja relativ weit weg vom Pazifik. Werden auch wir El Niño zu spüren bekommen?
Das ist eine Frage, die Klimatologinnen und Klimatologen sehr stark umtreibt. Und es wird in diesem Zusammenhang auch immer stärker geforscht. Grundsätzlich ist so der Konsens in der Forschung im Moment immer noch der, dass man sagt, dass eigentlich der El Niño keine direkte, starke, wirklich messbare Auswirkungen aufs Wetter in Europa hat, grundsätzlich. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel, und zwar, das ist der, dass unser Wetter, also wir verdanken unser Wetter in West- und Mitteleuropa vor allem dem, was über dem Nordatlantik passiert. Und über dem Nordatlantik, da hat es so zwei Player, die gegeneinander antreten, immer wieder. Einerseits ist das Azoren hoch, das ist das Hochdruckgebiet, kommt immer im Wetterbericht, oder? Das ist bei der Azoren, dem subtropischen Bereich vom Atlantik. Das sorgt so ein bisschen für schönes Wetter, für Wärme, für Sonne. Und dann haben wir das Islandtief. Und das Islandtief, das ist eigentlich nichts anderes, wieder einfach ein Begriff für die Westwindzirkulation, also die Westwinddrift, die herrscht über dem Nordatlantik, die uns ja immer wieder die Tiefdruckgebiete bringt, die dann bei uns auch für Regen und Sturm sorgen. Und die beiden Druckgebilde, die sind in einem ständigen Gerangel miteinander. Mal geht der eine, mal geht der andere. Also das ist so ein richtiger Kampf, der dort stattfindet. Und der Begriff für das ist die nordatlantische Oszillation. Und die ist relativ robust, geht man zumindest im Moment noch davon aus, gegenüber dem El Niño. Also das Signal, das der El Niño, eigentlich vor allem einen starken El Niño, um den Globus herum schickt, das verschwimmt und verwässert so in dieser nordatlantischen Oszillation.
Wie so eine Schutzhülle quasi.
Ja, man kann es fast ein bisschen so sagen. Also die nordatlantische Oszillation, die schützt uns ein bisschen vor diesen Auswirkungen. Obwohl eben El Niño ist natürlich einfach auch ein Phänomen, das sich stärker bemerkbar macht im Bereich der Tropen und der Subtropen. Es ist in dem Sinn nicht ein Phänomen von der gemäßigten Breite, aber es gibt sicher irgendeine Form von Wechselwirkung. Es gibt auch entsprechende Studien, die sich mit dem beschäftigen, wo man so ein bisschen Annahmen trifft, dass der El Niño schon auch irgendwo reinspielt in unser Wetter.
Was könnten wir spüren? Fragen wir sie so.
Also es gibt eine Vermutung, und dort ist das Signal ein bisschen stärker als bei den anderen, dass es im Winter dazu führt, dass man vor allem bei starken El Niño-Ereignissen über Westeuropa, aber auch über Mitteleuropa mehr Tiefdruckwetter haben, also dass es mehr Sturmaktivitäten gibt, zum Beispiel. Man muss aber gerade sofort einschränkend sagen, dass, weil es halt relativ wenig gut analysierte starke El Niños gegeben hat in den letzten 50 Jahren, ist einfach die Datenlage relativ dünn. Also es wäre jetzt vermessen zu behaupten, dass das so klar ist, dass das so ist. Und jetzt, seit einiger Zeit, gibt es ja auch so die Tendenz, dass man ein bisschen davon ausgeht, dass der El Niño tatsächlich auch auf den Sommer sich ein bisschen auswirken könnte, und zwar auf eine ganz vergleichbare Art und Weise. Dass man vielleicht ein bisschen eine andere Verteilung hat von den üblichen Niederschlagssummen. Und auch da wieder ist so ein bisschen eine Theorie, dass es sein könnte, dass es über Westeuropa und über Südeuropa vor allem mehr regnet im Sommer und über Nord- und Nordosteuropa eher trockener ist. Aber nochmal, da sind wir in einem, ich würde sagen, fast schon experimentellen Bereich. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass unser Wetter, das kommt vom Nordatlantik, und am Nordatlantik ist der El Niño nicht egal, aber ja, es ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant.
Einmal vorerst, wie wir jetzt von dir gelernt haben. Danke genau. Vielmals, Martin, für das Gespräch und die Erklärungen.
Danke dir.
Über El Niño könnt ihr übrigens auch einiges lesen. Der Martin Steinegger hat schon relativ viel dazu geschrieben. Auch, zum Beispiel eben, ob unser Sommer da ins Wasser fällt, unter Vorbehalt. Wir verlinken euch ein paar hilfreiche Artikel im Episodenbeschrieb. Das war es von «Apropos» für heute. Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.